Hallo zusammen und wir treffen uns heute mal wieder für eine Spielbesprechung beziehungsweise für zwei Spielbesprechungen. Bin ich, der Flo und der Kim. Hallo Kim.
Hallo Flo, hallo Welt.
Ja, und der Welt wollen wir mal heute zwei doch schon eher aktuellere Spiele präsentieren. Und zwar zum einen Outer Worlds 2, das haben wir beide gespielt, und Ninja Gaiden 4.
Ja.
So als kleiner Disclaimer, für beide Spiele haben wir Codes bekommen von Microsoft. Vielen Dank dafür übrigens. Hätten wir aber auch im Game Pass gehabt, also von daher ist jetzt auch nicht die Welt gewesen, aber war trotzdem nett.
Hast du den Game Pass noch?
Ich habe ihn jetzt gerade wieder für ein anderes Podcast-Projekt, das wir ja beide noch aufnehmen wollen.
Ja, aber meiner läuft jetzt, ich glaube, zu Ende November aus und deswegen konnte ich das jetzt noch nutzen, aber ich bin noch so ein bisschen on the edge, ob ich den wirklich weiter nutzen sollte. Wir hatten ja auch so unseren kleinen Rant, wo ich mich auch so ein bisschen drüber aufgeregt habe. Und deswegen bin ich momentan so ein bisschen, ja, mal schauen, wo das hingeht. Ich habe eh genug zu spielen und wir haben ja auch noch, haben ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, noch andere Projekte und so. Deswegen, da mangelt es nicht dran. Aber ja, hier hätte man auch den Game Pass nutzen können.
Richtig. Na gut, den großen Vorteil hat es noch, wir durften es dadurch ein bisschen früher spielen und hatten gerade bei Outer Worlds 2 zumindest echt den Luxus, dass wir richtig tief ins Spiel eintauchen konnten. Und ich zumindest habe es zwar nicht komplett durch, aber so gut wie durch. Dann habe ich ein kleines Experiment gestartet und das hat mir dafür mein altes Save-Game gekostet, aber dazu später mehr. Ninja Gaiden, weiß nicht, bist du da durchgekommen?
Ja. Aber das ist auch deutlich, deutlich kürzer als die Outer Worlds.
Da würde ich auch sagen, dann fangen wir doch mal mit dem kürzeren Spiel an und starten mit Ninja Gaiden 4. Und jetzt musst du einem totalen, ahnungslosen Noob wie mir mal wirklich erklären, was hat's mit der Ninja Gaiden-Reihe auf sich? Denn ich habe die zwar vom Namen her immer präsent, aber ich habe noch nie eins gespielt. Und sagen wir es mal so, bevor du dir das Spiel geholt hast oder hast anfragen lassen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, überhaupt mich dafür zu interessieren. Also worum geht's da?
Worum geht's? Um Gemetzel mit Ninjas und Raketenwerfern und so.
Also, klingt geil.
Also man muss ja erstmal definieren, Ninja Gaiden hat, würde ich mal sagen, so zwei Arcs, würde ich es mal nennen, zwei Typen von Spielen. Und zwar haben wir vorher auch schon mal, habe ich glaube ich mit Addis besprochen, da habe ich ja Ninja Gaiden Ragebound getestet. Das ist ja auch erst, weiß ich nicht, 2 Monate her oder so. Und das ist ein 2D Jump and Run Spiel oder Plattformer, wo man halt ja in Jump-and-Run-Manier halt von links nach rechts läuft und sich durch diese Welt metzelt. Und darauf, das ist ja auch quasi die Basis. So, das gab damals die Spiele, glaube ich, auf dem Super Nintendo, kenne ich das nur. Gab es mit Sicherheit auch auf dem NES. Da gab es halt diese 2D-Plattformer, wo die halt bockschwer waren und da hat man halt sich durch Jump-Run-Passagen gekämpft und viel geflucht. Und dann kam irgendwann dieses, ich würde es mal Reboot nennen, auf der ersten Xbox, Xbox Classic, OG Xbox, wie auch immer man sie nennen will. Da gab es dann quasi diese 3D-Interpretation in Form von Ninja Gaiden hieß es dann und dann irgendwann Ninja Gaiden Black. Und das war so, ja, so der neue Xbox-Exklusivtitel damals. Und daraus ist halt diese 3D-Reihe entstanden. Und hier mit Ninja Gaiden 4 haben wir quasi, kann man sagen, die vierte Iteration dieser 3D-Reihe.
Ist das jetzt ein Spiel vom Anspruch her, wo man sagen kann jeder rein? Oder ist das ein bisschen für Könner, also gefragt?
Also grundsätzlich hat Ninja Gaiden den Anspruch und den Ruf, wirklich unfassbar schwer zu sein. Also wirklich, es ist wirklich aus der Hölle. Man muss aber sagen, der vierte Teil jetzt hat auch durchaus einige Optionen, die man relativ fein einstellen kann, dass man sich das Spiel ein bisschen leichter machen kann. Die, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich jetzt in der Form nicht getestet, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, wie die sich darstellen. Ich habe es halt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, der meiner Meinung nach schon schwer genug ist. Also man kam gut durch, aber wenn es jetzt mehr gewesen wäre, dann hätte ich auch wahrscheinlich sehr geflucht, weil das Spiel schon teilweise gnadenlos ist. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde da gleich erstmal so ein bisschen einen anderen Einstieg finden.
Geschichte, Story, irgendwie was? Oder ist das so unter ferner Liefen?
Ja, genau. Da wollte ich nämlich mit einsteigen. Kurz und knapp, Story ist scheißegal. Also es gibt eine Story. Man ist halt irgendwie ein Ninja vom, was ist das, Blutraben-Clan, glaube ich. Der heißt Yakumo und man soll halt irgend so einen Drachen halt töten und blablabla. Und da, also es ist halt wieder, es ist belastend, dass ich bin eigentlich ein super Story-Fan, und aber in den letzten Podcasts sage ich immer so, ja, das Spiel ist toll, aber die Story ist scheißegal. Und das ist hier halt wieder so. Aber es ist gut inszeniert, auch in den Cutscenes, aber im Endeffekt, das spielt keiner für die Story. Kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie danach noch sich die Lore reinzieht und da durch die Seitenblätter, das juckt halt keinen. Das ist halt quasi der Aufhänger fürs Spiel einfach, dass man da in das Gameplay reingeht und irgendwie einen Grund dafür hat, das zu tun, was man tut.
Also im Endeffekt, wenn wir jetzt eine Netflix-Verfilmung dazu sehen würden, dann wäre das wahrscheinlich ein reiner Actionkracher auf Seifenoper-Ebene oder sowas.
Ja, vielleicht kriegen sie es ja hin, da noch eine bessere Story einzubauen, aber wenn es sich an die Spiele orientiert, dann auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Also für die Story spielen wir es nicht, deswegen spielen wir es dann.
Wir spielen das, oder ich zumindest, ich kann ja nicht für die ganze Welt sprechen, aber ich spiele es für das unfassbar befriedigende und schnelle Gameplay. Denn jeder, der die 3D-Ninja Gaiden-Reihe kennt, der weiß, es ist super kompromisslos, super schnell, man metzelt sich durch die Gegner, aber es ist auch nicht einfach nur so ein, ja, also so ein Hack-and-Slay-Spiel, wo man einfach so brain-dead durchgeht. Es ist kompromisslos, ja, aber man merkt, also das ist so dieses Typische, was man früher mal zu Dark Souls gesagt hat, was ja heute auch noch bekannt ist. Du bist selber schuld, wenn du stirbst. Und das gilt da auch. Also es gibt natürlich manchmal unfaire Situationen, wo man halt dann so zwischen Gegnern gefangen ist oder wie ich das schon genannt habe, auch da sind teilweise auch Gegner mit Raketenwerfern, weil das dann so ein bisschen Future Ninja ist und so. Ne? Dann gibt's da halt Soldaten, die halt mit Raketen feuern. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann ist man halt in so einer Zwickmühle aus, weiß ich nicht, zwei verschiedenen Raketen und Nahkampfangriffen, aus denen man dann nicht rauskommt. Das gehört dann halt mal dazu. Aber grundsätzlich, metzelt man sich da durch, hat ein super befriedigendes Kampfsystem, was halt auch auf Kombos ausgelegt ist, wie man es auch aus anderen Genrevertretern wie Bayonetta oder sowas kennt. Also es gibt viele Moves, die man lernen kann, über halt so einen Händler, dass man sich die per Punkte dazu kauft, und man muss die dann auch so ein bisschen lernen. Das sind jetzt keine hochkomplexen Kombinationen, aber ne, halt, weiß ich nicht, zweimal X, dreimal Y ist dann halt so ein Move oder sowas halt, ne? Und es gibt dann zum Beispiel auch dieses Finishing-System, für das das Spiel auch sehr bekannt ist, dass man haut so lange auf den Gegner ein, bis irgendwann ein Körperteil abfällt. Sag ich mal jetzt ganz dumm gesagt. Also man hat meistens das so, dass ein Arm oder ein Bein abgetrennt wird. Und wenn zum Beispiel ein Bein abgetrennt wird, dann liegt der Gegner auf dem Boden. Und man sollte die auch immer beseitigen, weil die immer so einen Selbstmord-Move machen, der dir natürlich ultra viel Schaden zufügt. Also die opfern sich quasi selbst. Und immer wenn sie einen Körperteil verlieren, dann kannst du so einen Finishing-Move machen, wo du halt dann so eine kleine Sequenz hast quasi, wo du den Gegner in cool dann tötest und auch sehr gory, alles spritzt voll mit Blut. Sehr, sehr edgy. Und ja, das ist so im Kern das Kampfsystem. Es ist unfassbar schnell, wie gesagt. Und kompromisslos. Also man muss viel blocken. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht so langsam wie in Dark Souls oder sowas. Aber man muss viel blocken, viel in Bewegung sein. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich mal so ein Gameplay-Video angucken. Das war damals, glaube ich, in der Microsoft-Präsentation. Da haben sie so eine kurze Sequenz, so eine 20-Sekunden-Sequenz gezeigt von einem Menschen, der das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat und da 20 Sekunden sich durchgekämpft hat. Und das ist wirklich wie eine Choreografie. Das sieht einfach geisteskrank aus.
Okay, dann habe ich jetzt zwei Fragen, die mir noch geblieben sind. erstens, du hast gesagt, da schnetzelt man sich durch. Wie kann ich mir die Level vorstellen? Ist das jetzt sowas schlauchartig mäßig? Kämpfe mich von Punkt A zu B so halbmäßig offen? Also ich denke, es wird kein Open World oder dergleichen sein.
Nee, genau. Also das ist so ein bisschen, ich nenne es ja immer Open Schlauch. Also
es gibt, das mag ich.
Ja, es ist halt so, also es, die, wer die älteren Teile kennt, da weiß man, das ist sehr, sehr stringent eigentlich und oftmals hat einem die Kamera auch dazu Weißglut getrieben, weil man dann in sehr, sehr engen Räumen kämpft, quasi in so Dojos oftmals und so. Und da war die Kamera immer aus der Hölle. Das ist halt so ein bisschen offener geworden. Also das kann man auch vielleicht als Kritikpunkt sehen, glaube ich. Gefällt nicht jedem, weil man natürlich da anders kämpft einfach, als wenn man nur zwei Gegner hat, aber dafür in sehr engem Raum, dann stattdessen gegen 10 Gegner, aber dafür in sehr offenem Areal. Aber ja, es ist, wie gesagt, so ein bisschen, die Arenen sind immer so ein bisschen offen gestaltet, aber der Weg durch die Story ist relativ stringent an sich. Und es gibt auch ab und zu mal so Sprungpassagen und das ist auch absolut eine Schwäche des Spiels meiner Meinung nach. Die hätt's nicht gebraucht. Die sind nämlich sehr, sehr öde und auch nicht anspruchsvoll und braucht kein Mensch, meiner Meinung nach. Deswegen, da hätten die sich einfach das noch mal ein bisschen strukturieren können und das auch mehr auf den Kampf fokussieren, weil das ist wirklich so die 9 von 10 Stärke des Spiels und die anderen Punkte ziehen das halt so ein bisschen runter.
Dann zweite Frage. Du hast Finishers erwähnt. Da ploppt mir als erstes Doom rein, wo das am Anfang total cool ist und man sich denkt, oh, geil, geil, geil. Und nach dem gefühlten 50. Mal denkt man sich, bitte, bitte, lass es vorbeigehen, ich kann es nicht mehr sehen. Ist das hier auch der Fall?
Es ist, glaube ich, ein bisschen Definitionssache. Also vom Ding her ja. Also man hat natürlich sich schnell tot gesehen an den Moves. Aber das ist, wo das war es bei Doom ja auch in gewissermaßen. Es ist halt so ein strategisches Element, weil man in der Zeit halt nicht getroffen werden kann. Und dementsprechend hat man eigentlich immer gar nicht so die Zeit, sich darüber aufzuregen, sag ich mal, sondern man denkt so, ja, die Sekunde Unsterblichkeit will ich nutzen, um zu regenerieren oder was auch immer. Und da macht man Zeit und achtet auch nicht so auf den Move und die gehen auch relativ schnell. Also das reiht sich in den Speed des Spiels ein. Deswegen fand ich sie an sich nicht störend, aber ich kann halt nachvollziehen, wenn man sagt, ja, sie sind halt öde. Aber hat mich auf jeden Fall nicht gestört. Also es reihte sich gut ins Spiel an sich ein.
Wie sieht's mit Endgegnern aus? Hat man sowas?
Natürlich. Und das sind natürlich auch sehr knackige Momente. Ja, also reiht sich auch einfach ins Spiel ein. Da musst du natürlich anders kämpfen teilweise, weil es, da kommen wir mal zu einer Mechanik des Spiels. Es gibt zum Beispiel so, man hat so eine Leiste, da lädt man, ich glaube, Blutrabenpunkt oder ich habe keine Ahnung wie. Also auf jeden Fall so eine Blutleiste, sag ich mal, die lädt man auf und mit denen kann man per Tastendruck, per L2, kann man die verstärken. Also jede Attacke, die ich mache, ob es jetzt ein X- oder Y-Move ist, starke oder eine leichte Attacke, die kann ich quasi, da kann ich zum Beispiel mein Schwert mit diesem Blutmodus vergrößern und dann geht das auch durch Panzerung zum Beispiel durch. Das ist in dem Fall nämlich relevant, weil im Gegensatz zu den Standardgegnern, gerade die Bosse, die haben dann so Rüstungen, sodass sie halt nicht die Attacken unterbrechen, sondern einfach ihre Moves durchziehen. Und da das auch oftmals krasse Kombos sind, findest du da ganz, ganz kleine Fenster, in die du reinkommst. Diese kannst du aber teilweise unterbrechen. Die leuchten dann so auf, wenn sie so einen Move quasi planen. Und dann musst du mit so einem Raben-Move quasi da rein und das unterbrechen. Und das sorgt halt noch mehr für diesen Choreografiefaktor, aber eben halt gerade bei Bossen noch mal anders als gegen normale Gegner, wo du halt dich viel bewegst, schnell unterwegs bist und immer guckst irgendwie, wo der nächste Gegner steht und so. Da ist es eher da, das ist dann halt dieses typische 1-gegen-1, auch viel blocken, versuchen zu parieren. Und hat eine andere Dynamik einfach. Fand ich eigentlich ganz cool. Und die kommen natürlich auch in hoher Frequenz, sodass du immer, weiß ich nicht, wenn du eine Stunde spielst, dann hast du da mal 10 Minuten, Viertelstunde, klopfst du dich durch normale Gegner und dann hast du wieder einen geilen Bossfight, an dem du auch ein paar Mal stirbst. Und so wird das halt immer ein bisschen aufgebrochen. Ne?
Okay, klingt auf jeden Fall schon mal herausfordernd.
Jo.
Jetzt ist die Frage, die mir noch auf dem Kopf, im Kopf geblieben ist. Wie lange hast du gebraucht, bis du durch warst?
Ja, ich frag mal anders. Was glaubst du denn, also so ein Spiel, du kennst ja Spiele dieser Art, und was meinst du, wie lange halt, also oder wann fangen sie an, dich zu nerven?
Puh, solche Spiele, ah, das ist eine gute Frage.
Da kannst du ja Doom eigentlich als Beispiel nehmen. So,
das ich glaube,
ja
Doom ging mir irgendwann so ab Stunde 15 oder so auf die Nerven. Deswegen ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass es vielleicht, weniger wird es wahrscheinlich nicht sein, oder?
Ich kann es sagen, ich habe 10 gebraucht.
Ui, also ja. sogar ein vergleichsweise kurzer und knackiger Titel.
Das stimmt. Also man kann natürlich noch, es gibt so Challenge-Portale und so, die habe ich dann auch teilweise gemacht, aber manche habe ich dann auch geskippt. So, aber wenn man die macht, dann kommt man vielleicht dann auf, je nachdem wie oft man halt stirbt, vielleicht dann auf 12 Stunden, aber über 15 glaube ich, also da musst du schon in den ganz hohen Schwierigkeitsgrad und dich da so durchwipen, dann kommst du vielleicht auf solche Zahlen, sonst ist das deutlich kompakter.
Das finde ich aber gut, weil ich mag diesen Trend hin zu kürzeren Spielen, die auch meine Freizeit wertschätzen und die Tatsache, dass ich mittlerweile einfach nicht mehr stundenlang am Rechner sitzen kann, um zu zocken.
Ja, das ist richtig. Und ich habe das ja auch, ich habe so ein verlängertes Wochenende gehabt, wo ich zu einem Kumpel gefahren bin und das Spiel mit hatte und wir so parallel zueinander gezockt haben. Das machen wir ab und zu mal ganz gern. Und da habe ich das Spiel halt gespielt und habe das so in zwischendurch auch mal was anderes gezockt, aber so in 3 entspannten Tagen, so, da hat man das ja mal weggespielt und das hat sehr gut funktioniert, weil das ist natürlich auch bei dem Tempo und so, dass, also ich zumindest, ich halte das nicht aus, das in einem Stück durchzuspielen, sondern ich brauche dann auch mal eine Regenerationspause und da konnte man das so in 3-4 Sessions auf jeden Fall sehr entspannt durchspielen und ja, hat mir gut gefallen. Kann ich jedem empfehlen, der halt Bock auf so schnelles Gameplay hat, auch wenn, also es hat natürlich seine Schwächen, vielleicht habe ich ja schon im Kern ein bisschen versucht anzureißen. Die Jump-Run-Passagen sind halt nicht so geil. Ich finde auch so diese offene Welt, die brauch's auch nicht so, weil zum Erkunden ist eh nicht so viel da. Also, oder fast gar nichts. Ab und zu steht mal eine Kiste irgendwo rum, aber braucht auch kein Mensch, weil du von dem Geld und sowas hast du eh zu viel. Und deswegen, da verstehe ich dann manchmal nicht so Entwickler, warum die sich nicht einfach auf ihre Stärken fokussieren und einfach sagen so, ey, wir gehen da jetzt rein, wir kloppen uns hier durch und gehen von Arena zu Arena. So, da weiß ich nicht, ob man da dann solche Jump-and-Run-Passagen braucht. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, das ist so ein bisschen Story-Spoiler, deswegen gehe ich darauf nicht ein, falls die Story jemand interessiert. Aber zum Ende des Spiels, so im letzten Viertel, da wird auf jeden Fall hardcore recycelt. Also man spielt, ich weiß gar nicht, was das war, das 3., 4., 5. Kapitel oder sowas. Das spielt man einfach quasi genauso nochmal. Und das fand ich so ein bisschen cheap, so wo ich dann mal gesagt habe, gut, dann mach halt daraus ein 8-Stunden-Spiel. Hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt. So, dann spiele ich es lieber nochmal durch, wenn ich richtig Bock auf das Spiel habe. Gehe noch einen Schwierigkeitsgrad hoch oder so. Aber es streckt doch nicht die Spielzeit so unnötig. Aber das ist halt, haben wir ja oft genug drüber geredet, so eine Krankheit der Zeit einfach, dass man nicht sagen kann, okay, wir beenden das Spiel jetzt, und dann ist es halt so, wie es ist, sondern man versucht doch noch irgendwie irgendwas reinzubringen, damit die Leute was kriegen für ihr Geld quasi. Und das finde ich immer so ein bisschen,
Ja, okay,
aber
ja.
Tut dem Spiel keinen Abbruch trotzdem. Aber ich finde, es sollte man erwähnt haben.
Noch irgendwas Fancy-mäßiges wie ein New Game Plus Modus, der.
Natürlich. New Game Plus Modus mit einem anderen Charakter, den man dann spielt. Und ja, aber ich muss sagen, ich hatte halt genug davon. Ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber wie du auch schon sagtest, so dann hat man halt die Spielzeit damit ausgekostet und das reicht dann auch. Und deswegen, das tut nicht weh, wenn man es halt einmal durchspielt, sondern ist halt, also das wird in der Zeit nicht langweilig, sagen wir es so. Also ich glaube, Outer Worlds hat mehr Potenzial, Längen zu haben als dieses Spiel, weil Ninja Gaiden hat quasi keine, würde ich behaupten.
Okay, letzte Frage noch, auf was von der Plattform hast du es gespielt?
Ich habe es gespielt auf, kurz zumindest, auf der Series X, da lief es auch sehr weich, butterweich, gar kein Problem. Auf dem PC auch ein guter Port, also auch mit 120 Frames, alles auf Anschlag, 1A Performance, kann ich nicht meckern. Und auf GeForce Now habe ich es gespielt.
Aha!
Kleiner Spoiler, weil da werden wir ja noch demnächst, das wird jetzt nicht einer von den direkten nächsten Cast sein, aber wir werden ja so eine kleine Cloud-Folge machen.
Aha.
Und da habe ich es gespielt, auch in 4K mit 120 Frames. Und auch da lief es hervorragend. Das kann man vielleicht dann schon mal spoilern. Und das Spiel ist meiner Meinung nach, wir wollen den Cast jetzt noch nicht anreißen, so, aber das ist halt der absolute Härtetest für Cloud, ne? Weil 120 Frames schnell, also wirklich unfassbares Tempo. Und wenn du dann gute Performance hast, so, dann machst du zumindest mit deinem Dienst einiges richtig.
Jetzt hat euch Kim total heiß gemacht und ihr müsst jetzt noch eine Weile warten. Es tut mir leid.
Ja, wie sieht's dann aus? Oder sagen wir erstmal so, Ninja Gaiden, für jeden eine Empfehlung, der Bock auf Character-Action-Games hat. Ich glaube, jeder, der Ninja Gaiden kennt, der weiß, was ihn erwartet und der wird da auch Bock drauf haben. Und sonst schaut auf jeden Fall mal rein, wenn es euch ja nicht zu schwer ist, dann werdet ihr euren Spaß damit haben. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Spiel.
Das wir beide gespielt haben.
Ja, ich aber deutlich weniger als du.
Ja, wir gucken uns jetzt mal Outer Worlds 2 an. Ein Spiel, auf das ich unglaublich gewartet habe, weil ich den ersten Teil schon sehr, sehr gern gespielt habe. Ganz kurz die Randfakten, ist von Obsidian Entertainment. Kennt man vielleicht von Spielen wie Fallout New Vegas, dem Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, wenn ich mich, doch, die haben ja auch Pillars of Eternity gemacht, dann das Actionspiel zu, in dem Pillars of Eternity Universum, das hatten wir doch besprochen, oder? Hatten wir es besprochen?
Nee.
Nee, das hatten wir nicht besprochen, das hatte ich woanders gehört.
Aber du hast mich jetzt daran erinnert, dass ich gar keine Hard Facts gedroppt habe. Ist natürlich von Platinum Games mein Spiel und von Team Ninja.
Okay, nochmal kurz.
Das ist nur am Rande.
Am Rande. Ja, und Outer Worlds. Hast du den ersten Teil damals gespielt?
Ja, habe ich auch durchgespielt.
Also du mochtest den?
Ja, also es ist halt so ein 7 von 10 Titel. Jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Hat seine Schwächen, ganz klar, aber hat mir als Rollenspielfan trotzdem gut gefallen.
Ja, ich muss sagen, ich habe den ersten Teil auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe den damals für N-Tower getestet.
Auf der Switch?
Erst auf dem PC und dann auf der Switch. Auf der Switch war es die absolute Hölle. Da war ich froh, dass ich das Spiel schon an sich kannte und ich musste nur noch die Switch-Performance testen und konnte es nach dem ersten Gebiet einfach wieder deinstallieren und sagen, okay, das war's. Ich habe den ersten Teil sehr gerne gespielt, vor allem wegen seinem Humor und dergleichen. Also vielleicht, um es mal kurz zu umreißen, für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, was Outer Worlds ist. Das ist ein Sci-Fi-Rollenspiel, so nach der Art von den neuen Fallout-Spielen, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 oder den Elder Scrolls-Spielen. Das heißt, man spielt aus der Ego-Perspektive, baut sich seinen Charakter mit verschiedenen Skills und Fertigkeiten und dergleichen auf. Und, naja, sammelt Erfahrungspunkte, steigert bestimmte Sachen und so weiter. Gibt mehrere Fraktionen. Und das Spezielle an Outer Worlds 1 war damals der etwas, ja, ich würde schon fast sagen, sarkastische Umgang mit dem Thema Konzerne und dergleichen. Denn Outer Worlds spielt in einer Zukunft, in der Konzerne alles übernommen haben, aber nicht wie bei Shadowrun, so dieses düstere, oh, es ist alles schrecklich und depressiv, sondern hier ist es wirklich Konsum, Konsum, Konsum. Das merkte man in Teil 1 schon daran, man trifft im Tutorial einen verwundeten Soldaten, der den Slogan seines Konzerns im Tod, beim Sterben noch summt und sagt, wie gut Crunchberry Pie schmeckt. Und auf dieser Ebene hat Outer Worlds funktioniert, also wirklich dieser Kapitalismus kritische ja, Shooter, Rollenspiel-Shooter, war mega cool, hatte seine Schwächen, vor allem, weil die Gebiete zwar so semi-open world waren, aber auch relativ schlauchig und die Quests eher 0815 sind. Und da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Jetzt mal gleich die Frage vorab. Hat dir der zweite Teil besser gefallen als der erste?
Boah, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich nicht genug gespielt habe. Ich habe dir ja gesagt, wo mein Problem war. Vielleicht willst du da gleich selber noch drauf eingehen, weil du dasselbe Problem hattest. Und dann habe ich ja auch nochmal neu angefangen. Und dadurch bin ich jetzt quasi wieder da, wo ich vorher war. Und das ist vielleicht dann, weiß ich nicht, 3 Stunden im Game, wenn überhaupt. Und also es fühlt sich zumindest jetzt so an wie ja, einfach mehr, more of the same, um gemein zu sein. So, also die Quests, die haben mich bisher jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich habe da auch noch nicht viel gesehen. Der Ton, der angeschlagen wird, ist halt derselbe, hast du ja gerade schon erwähnt, wieder die Kapitalismuskritik so ein bisschen ja, das durch die ganze Story führt. Und ich glaube, so das Gunplay, das ist ein bisschen besser. Es fühlt sich auf jeden Fall zumindest jetzt am Anfang schon nicht schlecht an. Und da weiß ich noch beim ersten Teil, da fand ich gerade am Anfang, war das so ein bisschen nicht die Stärke des Spiels. Und das fühlte sich jetzt eigentlich ganz knackig an. Und ja, da musst du, glaube ich, mal mehr zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, oder zumindest so ich habe das Gefühl von dem, was ich bisher gesehen habe, dass sie so ein bisschen in kleinem Maße an den richtigen Schrauben gedreht haben, um einfach den ersten Teil, der von der Basis ja schon gut war, aber die gewisse Teile davon nochmal besser zu machen.
Ja, das kann ich so eigentlich mit Blick auf die Zukunft, also auf den späteren Teil des Spiels, ich würde sagen, ich habe einen Walkthrough geguckt, wo ich ungefähr bin. Ich bin zu 90% mit dem Spiel durch. Mir fehlen wirklich nur noch ein paar kleine Endpunkte. Und es ist tatsächlich ein bisschen more of the same, aber deutlich verbessert. Kommen wir mal zur grundsätzlichen Frage. Muss ich Outer Worlds 1 gespielt haben, um Outer Worlds 2 zu verstehen? Nein, muss man nicht. Denn Teil 1 und Teil 2 haben bis auf die Konzerne, die da im Hintergrund mitspielen, nichts miteinander zu tun. Es kommen keine Charaktere aus dem ersten Teil vor. Es gibt ein, zwei Erwähnungen im Laufe des Spiels, wo man als Kenner sagt, aha, das ist so dieses anerkennende Zungenschnalzen. Mhm. Man sagt, dieses Leonardo DiCaprio-Meme, wo er auf dem Fernseher zeigt. aber ansonsten muss man den ersten Teil nicht gespielt haben.
Und nee, ist natürlich cool, weil man diese Spacer's Choice, diese Firma und so, das alles wiedererkennt.
Ja.
Aber das war's auch.
Ne? Aber das war's, genau. Und inhaltlich geht's darum, wir sind ein Agent der Space Directorates, also quasi die Guten, die so die Space Marshals, die vom Erddirektorat angestellt werden und so überall hingeschickt werden, wo die Kacke am Dampfen ist. Und das werden wir auch. Wir werden in das System Arcadia geschickt, das außerhalb der Jurisdiktion. Oh Gott, nee, Gott.
Ganz ruhig.
Jetzt muss ich mal über. Juridistriktation, oder?
Das ist aber auch ein Wort aus der Hölle, ey.
Des Zuständigkeitsbereich der Erde. Um Gottes Willen, ey. Ja, bevor ich
mich schneiden jetzt hier wir auch noch, nicht raus.
Das nee, das schneiden drin. Wir auf keinen Fall raus. Das bleibt drin. Oh, guck mal, der Lehrer, der Gebildete. Kann ich mal ein Wort aussprechen? Ja, auf jeden Fall werden wir dort undercover oder auch weniger undercover hingeschickt, weil wir so eine Art Warp-Kern aus einem Labor rausholen sollen. Und dafür sollen wir mit einer anderen Agentin zusammenarbeiten. Und Überraschung, Überraschung, so viel spoilere ich jetzt mal, denn das ist das Tutorial, die verrät uns, dieser Warp-Kern, der eigentlich befreit werden soll oder extrahiert werden soll, explodiert, zerstört die komplette Raumstation, auf der wir sind und sorgt dafür, dass mehrere seltsame Anomalien in dem System entstehen und das komplette System abgeriegelt ist. Nichts kommt rein, nichts kommt raus. Danach befinden wir uns 10 Jahre quasi im Kälteschlaf, nachdem wir von dieser explodierenden Station fliehen konnten und im Weltall umhertreiben. Und dann findet uns unsere alte Crew, belebt uns wieder und jetzt ist es erstmal eine Rache-Story, bei der wir einen MacGuffin in Form von unserer ehemaligen Agentin da hinterherjagen. Aber natürlich ist es noch viel, viel mehr. Wie auch sonst. Und
ja, es ist halt Sci-Fi-Standardkost, ne?
Es ist tatsächlich am Anfang Sci-Fi-Standardkost und das bleibt es auch zum größten Teil. Die Geschichte ist ziemlich vorhersehbar in vielerlei Hinsicht. Was es aber ein bisschen originell macht, sind diese Kapitalismus-Verarsche-Elemente. Und das geht schon los. Hast du es in der normalen Standard-Edition gespielt oder hast du dir die Premium-Edition geholt?
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, weil ich es gelesen habe. Aber nee, ich habe es ja im Game Pass gespielt und da war es dann nicht mit drin.
Ja, weil wenn man sich die Premium-Edition holt, dann kriegt man erstmal einige Boni, also Ingame-Gegenstände natürlich, Cosmetics und dergleichen. Das Spiel referenziert das aber auch. Sobald man die Premium-Edition gekauft hat, wird man im Hauptmenü, das übrigens in Form eines Dialogs aufgezogen ist, finde ich genial. Ja, finde ich ja. Finde ich so geil. Da unterhältst du dich mit diesem Spacer Choice-Maskottchen mit dem riesigen Mondkopf, der immer das Spielgeschehen, das Aktuelle kommentiert. Und dann sagst du halt, wie bei einem Dialog im Spiel, ich möchte jetzt ein Spiel laden. Ach, ich möchte mir was an den Einstellungen ändern und so weiter. Und nachdem du das Spiel das zweite Mal gestartet hast, sagt er, du hast die Premium-Edition gekauft. Sehr gute Wahl. Das sehe ich ja an den Items, die du in deinem Inventar hast. Also zum einen daran und zum anderen, da kommen wir nachher noch mal expliziter drauf, arbeitet Outer Worlds 2 mit einem sogenannten Flaw-System, also einem, wie würdest du, Mängel, Schwächen?
Schwächen, ja, so ein, ja, das andere, und ja, es fällt mir auch die direkte Übersetzung, aber es, ja, so.
Ich würde sagen Schwächen, Makel. Genau, ja, Makel, kommen wir beide gleichzeitig drauf.
Und was wäre das Gegenstück?
Die Perks, die Stärken.
Vorteile halt so.
Vorteile, ne? Oder Stärken, genau.
Ja, genau.
Also auf das Schwächen- oder Flaw-System würde ich jetzt später nochmal drauf eingehen. Nur so viel, wer die Premium-Edition kauft, kriegt ein spezielles Flaw, nämlich Consumerism, wo Sachen, die man verkauft, weniger Geld bringen, aber dafür die Preise bei Händlern sinken. Und man kann im Dialogen so typisch dumme Konsumopfersprüche bringen. Oh, es ist einfach nur göttlich. Also da geht schon rein. Und was noch ist, gab im ersten Teil die beiden Auntie irgendwas, also Tante irgendwas und Spacer's Choice gab es in Teil 1. Das waren die beiden großen Megakonzerne, die sich eigentlich quasi so ein bisschen bekriegt haben. Und jetzt in den 10 Jahren, wo wir im Hyperschlaf waren, hat Auntie's Spacer Choice übernommen und das ist jetzt Auntie's Choice. Und da ist Kapitalismus nochmal auf 500 hochgedreht. Es ist so geil. Egal, wo man trifft, die Leute reden erstmal im Werbeslogans. Sie haben jetzt einen Planeten, den ersten, auf den wir kommen, quasi erobert und die Leute befreit, indem sie ihn Kapitalismus gebracht haben. Und wenn man einfach nur mal so in der Spielwelt, in den Städten oder den Siedlungen rumsteht und diesen Anti-Choice-Soldaten zuhört, wie sie die Zivilisten versuchen davon zu überzeugen, dass sie doch dem Kapitalismus eine Chance geben sollen und sich friedlich ergeben, das ist so göttlich. Also nur wegen diesen ganzen Nebendialogen hätte ich noch minutenlang immer in den Städten rumstehen können und einfach nur zuhören können. In Sachen Humor ist das wirklich, also wirklich super.
Ja, ich muss auch sagen, also vielleicht ändert sich das noch weiter, aber wenn ich jetzt das so auf den ersten Teil beziehe, da war das ähnlich. Ich kann in dem Spiel immer gar nicht sagen, wer der Gute und wer der Böse ist. So, das ist irgendwie, also klar, wenn ich irgendwie jetzt sage, der Großkonzern Auntie's Choice, der ist, der gefällt mir gar nicht, dann ist das für mich das Böse, dann ist das natürlich irgendwo eine Herangehensweise, die ich ja nutzen kann. Aber dadurch, dass ja auch viele, also das ist nicht so wie das Imperium bei Star Wars oder so, wo man so das hat, denkt, so, oh ja, Darth Vader ist halt schon Arschloch so, sondern das ist irgendwie so, es gibt viele, die finden das richtig gut, viele, die finden das auch schlecht, aber die sind alle so, also da, es ist sehr schwarz-weiß, ja, aber man weiß nicht, was das Schwarz ist, finde ich.
Eigentlich schon, denn das Spiel ist ja so nett und gibt uns ja tatsächlich noch die Bösewichte am Anfang an die Hand, nämlich das Protektorat. Das sind eigentlich die Herrscher von Arcadia und das ist wirklich so ein Gehirnwäscheverein mit ihrem großen Anführer, der schon in Tutorial, in einer Videoansprache so richtig Dr. Evil-mäßig seinen Leuten, seinen Untergebenen sagt, ja, ihr seid alle wichtig, der Dreck unter meinen Füßen, den braucht es auch, damit ich überhaupt laufen kann. Und das ist so richtig herrlich überzeichnet. Und dieses Protektorat sind quasi die Bösen. Das ist auch eine Fraktion, mit der kann man niemals zusammenarbeiten. Bei allen anderen Fraktionen im Spiel kann man Ruf sammeln. Dadurch kriegt man günstigere Preise und ein bisschen Zugang zu speziellen Items. Aber das Protektorat sind quasi die Bösen, wobei selbst da sind welche dabei, wo man sich denkt, oh, so schlimm sind die ja eigentlich gar nicht. Die sind auch einfach alles nur missverstandene Idioten, die einfach nur Ja-Sager waren und dem gefolgt sind. Und unter anderem zum Beispiel ein Begleiter, den wir im Spiel rekrutieren können, der ist Teil des Protektorats, wo wir dann auch immer feststellen, ja, der ist, sind nicht alles nur diese blinden Gehirnwäschetypen. Und die andere Fraktion, die nächste große, die es noch gibt, das ist der Orden. Und das sind, ich würde sagen, das sind so die Vulkanier so ein bisschen. Wobei, nee, das auch nicht. Die sind ja nicht emotionslos. Aber das sind die Wissenschaftler, das sind die Rationalisten, die nach der sogenannten Equation, also nach der großen Gleichung leben, nach deren Glaube quasi das Universum eine riesige mathematische Gleichung ist. Und diese mathematische Gleichung sagt ihnen voraus, wie das Universum verläuft. Und das ist so geil, wenn man mit denen redet. Da kommt einer hin und sagt, ja, und ich bin bekehrt worden zum Orden und sie haben mir von der großen Gleichung erzählt. Und seitdem trage ich einen Helm und siehe da, da ist mir letztens doch ein Stein runtergefallen und auf meinen Helm. Die wussten, dass der auf mich runterfallen würde. Und dies und jenes, und das ist so dieses Horoskop-mäßig. Natürlich, wenn du die ganze Zeit einen Helm trägst, dann passiert dir irgendwann nichts. Und gleichzeitig hast du dann aber wirklich so Sachen, wo du sagst, okay, das ist vielleicht doch kein Zufall. Also man weiß immer nicht so, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Denn auch dieser Orden, der an sich erstmal harmlos erscheint, arbeitet natürlich mit unlauteren Mitteln und hat seine eigenen egoistischen Ziele. Und wir müssen so ein bisschen für uns selbst rausfinden, wem wollen wir da helfen, wem wollen wir nicht helfen. Und im Endeffekt wollen wir ja sowieso unsere Verräterin finden und rausfinden, was hat die getrieben, warum wollte die uns Böses.
Ja, aber das ist ja schon gut zu wissen mit dem Protektorat. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass es wirklich die richtig Bösen gibt. Also das habe ich storymäßig noch gar nicht gerafft. Aber finde ich einen interessanten Ansatz, dass man bei denen quasi dann gar keinen Ruf farmen kann, indem ich einfach die ganzen bösen Missionen mache. Sondern man schlägt sich halt so mit den Fraktionen rum, die selber nicht so richtig, also die wissen schon, was sie tun, aber wo man selber so ein bisschen, ja, definieren muss, was man als gut und was man als schlecht ansieht.
Ja, genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen ans Gameplay-Technische.
Mhm.
Wenn man Outer Worlds startet, erstellt man sich einen Charakter und im Gegensatz zu Spielen wie Fallout und Co. verteilen wir zwar Punkte auf Skills, haben aber keine Attribute. Also ich kann es nicht auf Geschicklichkeit, Intelligenz oder sonst irgendwas verteilen, sondern ich habe am Anfang ein oder zwei Eigenschaften, sogenannte Traits, die bringen uns Boni. Da gibt es zum Beispiel den Trait Brillant. Damit kann ich 3 Skills von Anfang an höher skillen. Oder ich habe den Brawler. Damit kann ich, wenn ich Gegner ansprinte, fallen die um und ich kann im Spiel Türen aufstemmen oder wenn körperliche Herausforderungen sind, in Dialogen diese Stärke anwenden. Dann gibt's noch, wenn ich 2 Traits wähle, muss ich noch einen Nachteil quasi wählen. Da gibt's 3 Stück im Spiel. Einmal ein, dass man bei Fraktionen niemals über den neutralen Status hinauskommen kann. Das heißt, Ruffarmen bei Fraktionen ist nicht drinne. Man erhält keinen Vorteil. Man kann nur schlechter bei ihnen werden oder auf Null bleiben. Dann ein, dass man eher kränklich ist. Das heißt, man hat weniger Leben und hält auch nicht so viel aus. Außerdem kann man in Dialogen dann noch jedes Mal herrlich, das ist so schön, das habe ich jetzt noch mal in einem Durchlauf einfach ausprobiert, weil ich wissen wollte, wie die Gesprächsoptionen sind. Dann kann dein Charakter so ein richtiger Hypochonder werden, der bei jedem bisschen sagt, oh nein, was ist, wenn ich jetzt krank werde? Geh bitte weg von mir. Ich merke schon, wie das Fieber steigt. Und als letztes, das ist mein persönlicher Lieblingstrade und den haben sie leider nachteilt und den haben sie leider nicht mehr so konsequent umgesetzt wie in Teil 1. Dumm. Und wenn man dumm ist, muss man sich 5 Skills von vornherein blocken, die man nicht steigen kann. Und gleichzeitig hat man aber so richtig, richtig schöne Dialogoptionen, wo der Charakter einfach so strunzdumm ist. Das ist herrlich. Also das macht einfach Spaß. Zum Beispiel sagt jemand, gibt dir einen Helm. Also du läufst an der Vogelscheuche vorbei und die hat einen Eimer auf und den kannst du aufsetzen. Und dann hast du wirklich, der heißt der mächtige Inkognito-Helm. Dann, wenn du den aufsetzt, siehst du auch nichts. Du hast nur einen Blecheimer über dem Kopf mit zwei Augenschlitzen. Das heißt, du siehst fast gar nichts. Aber wenn du still stehst, ignoriert dich jeder. Außer Dinosaurier, die können dich riechen. Aber wenn du den das erste Mal bekommst und damit auch mit NPCs redest, dann kannst du sagen, wie zum Beispiel, aber warum redest du mit mir? Du kannst mich doch gar nicht sehen. Und so, also es ist schön. Es macht Spaß, einen dummen Charakter zu spielen. Und dann gibt's natürlich noch die üblichen Skills von mit Feuerwaffen, Nahkampfwaffen, Hacken, Mechaniker sein, Hacken, hatte ich schon, Schlösser öffnen, Schleichen, genau. Medizin, Science gibt's noch, wo man mit speziellen Waffen besser schießen kann, also mit experimentellen Waffen. Was noch? Leadership, wodurch die eigenen Begleiter stärker werden. Und jeder dieser Skills und natürlich auch den Speech-Skill, also den Sprache-Skill, bei dem man Leute überzeugen kann in Dialogen. Das, was ich immer nehme, egal wie ich spiele, immer versuchen, Kämpfen aus dem Weg zu gehen, indem ich die Leute totlaber.
Und all die. Wie im echten Leben.
Ja, genau, wie im echten Leben. Und diese Skills finden sich auch teilweise in manchen Dialogoptionen oder wenn ich irgendwie was reparieren möchte, wenn jetzt also irgendwo ein Aufzug kaputt ist und ich habe genug in Engineering, dann kann ich da hingehen und anstatt einen Weg drumherum zu suchen, kann ich den Fahrstuhl reparieren. Das ist eigentlich schon mal ganz cool. Was mich ein bisschen daran gestört hat, und da kommen wir gleich zu einem, wobei da kommen wir bei den Flaws und Perks noch dazu, aber man muss, um diese Dialogoptionen bei den Skills so richtig punkten zu können, muss man sich sehr früh spezialisieren, weil diese Anforderungen relativ hoch sind. Das heißt, wenn man sich breit aufteilt und versucht, in mehreren Skills so ein bisschen Punkte reinzustecken, verliert man relativ schnell den Anschluss und kann dann irgendwann in den Dialogoptionen eigentlich fast gar nichts mehr punkten. Und das kann einem manchmal schon komplette Quests, alternative Questwege, ja, verbarrikadieren, dass man die dann einfach nicht lösen kann, sondern vielleicht auf stumpf nach Gewalt oder sonst irgendwas. Hattest du wahrscheinlich auch das Problem? Da kommen wir ja noch zu.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich find's aber so, wenn ich drüber nachdenke, im Kern eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich finde, bei so einem Spiel sollte man sich so ein bisschen davon loslösen, ja, einfach so das Ziel zu haben, ich will quasi alles machen. So dieses, ne, ich mach meinen Charakter, der ich will jede Quest dann erleben. Da muss man dann wahrscheinlich mehrere Spieldurchgänge haben mit verschiedenen Charakteren. Finde ich auch sinnvoll, dass man dann ja im Prinzip Optionen, dass die gesperrt werden, wenn man versucht, Jack of all Trades zu machen, dass man da halt nicht dann vorbeikommt. Das finde ich schon sinnvoll, weil man sonst ja einfach Charaktere bevorteilt, die dann halt einfach alles können. Anstatt sich zu spezialisieren. Das macht für mich durchaus Sinn und finde ich auch gut, auch wenn es jetzt, da kannst du ja dann mal zukommen, nicht nur zu meinem, sondern auch zu deinem Nachteil war.
Ja, also da können wir jetzt eigentlich zu den Perks und Flaws kommen. Alle zwei oder vier? Boah, ich habe das jetzt.
Zwei waren das.
Doch, alle zwei, richtig. Alle zwei Level kann man einen Perk freischalten. Je nachdem, wo man Punkte in seine Skills gesetzt hat, kann man dann noch eine Stärke zu machen. Zum Beispiel, dass man von Robotern, also Automatons heißen die da, dass die einen so nicht so schnell entdecken und dass man ihnen gleichzeitig mehr Schaden zufügt. Oder dass man in Gesprächen, wenn der Überzeugungsskill hoch genug ist, die Gegner, bevor man in einen Kampf startet, sie noch irgendwie mit einem Debuff, also dass sie zum Beispiel wütend oder verängstigt sind oder sonst irgendwas und dadurch Fehler machen, die damit belegen kann. Oder dass man, es gibt auch Passive, wo man einfach mehr Leben hat und entsprechend mehr aushalten kann, wo man besser schleicht. Solche Dinge, die kennt man eigentlich aus den gängigen Rollenspielen. Also die Perks sind gar nicht mal so originell. Es gibt einen, den habe ich echt geil gefunden bei meinem zweiten Durchgang. Da komme ich später noch zu, der ist Psychopath. Da macht man mehr Schaden, je negativer der Ruf bei den einzelnen Fraktionen ist. Und in den Dialogoptionen ist es teilweise so geil, diese Psychopathen-Gesprächsoptionen zu nehmen. Wenn du da stehst und die Leute einfach nur anstarrst oder der eine sagt, oh, schön, dass du mich gerettet hast, bla bla bla. Und dann kannst du sagen, wieso gerettet? Wer sagt, dass du in Sicherheit bist?
Ja, es ist halt so cool, weil in den meisten Spielen würde man ja behaupten, negativer Ruf grundsätzlich, der ist immer negativ behaftet, also für dich im Spieldurchgang. Und hier ist es halt so, das wusste ich halt jetzt noch gar nicht, aber es ist interessant zu wissen, dass ja negativer Ruf dir nochmal andere, also nicht nur Nachteile bringt, wie jetzt, sag ich mal, du kriegst schlechtere Preise oder sowas oder verbaust dir Questlines, sondern es öffnet einen neuen Spieldurchgang im Prinzip. Und das finde ich einfach so geil.
Ja, aber wie gesagt, das sind so die Ausnahmen. Die meisten Perks sind relativ 0815. Die kennt man aus anderen Rollenspielen auch. Die Flaws hingegen kann man sich nicht aussuchen. Die kommen je nachdem, wie wir spielen. Also der erste Flaw, den man im Spiel bekommt, wenn man die Premium-Edition hat, ist dieser Consumerism, also das Konsumententum. Dann gibt es zum Beispiel, was kann ich jetzt sagen, ohne allzu viel zu spoilern, wenn man viel schleicht, dann ploppt dann irgendwann ein Fenster auf und dann steht, das Erddirektorat hat einen Mangel oder einen Makel in dir entdeckt und dann steht da kaputtes Knie. Das heißt, du schleichst schneller, wenn du diesen Makel nimmst. 20% schneller schleichen war das, glaube ich. Dafür machst du aber Geräusche beim Schleichen. Und wenn du zu nah an Leuten dran bist, hören die dich schneller. Das heißt, man muss abwägen. Will ich mich an die Leute ranschleichen, um sie heimlich umzubringen? Dann ist das natürlich blöd. Wenn ich allerdings jetzt aber umherschleiche, um Gegner zu umgehen und schneller von A nach B zu kommen, ohne dass man mich entdeckt, dann ist das Ding echt Gold wert. Und das zieht sich durch das ganze Spiel. Dann gibt es zum Beispiel auch einen Makel, den habe ich relativ am Anfang gekriegt und ich hätte den fast genommen, wenn da nicht in Großbuchstaben gestanden wäre, nimm den auf keinen Fall für deinen ersten Durchgang. Nämlich der Makel, makelhaft oder auch flawed, wenn man den nimmt, kriegt man mehr Perks. Bei jedem fünften Level kriegt man dann nämlich noch einen zusätzlichen Perk. Nachteil ist aber, man muss jeden Makel nehmen, der kommt. Man hat also nicht die Wahl. Man muss alles nehmen, was einem das Spiel hinwirft. Und das war mein Problem. Ich habe am Anfang relativ zu Beginn einen Makel bekommen, der hieß, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der hat dafür gesorgt, dass man pro Levelaufstieg einen weiteren Skillpunkt verteilen kann, wo ich mir dachte, geil. Nachteil war, man konnte keinen Skillpunkt höher als alle anderen machen. Das heißt, wenn mein höchster Skill auf 3 ist, musste ich alle anderen Skills im Spiel erstmal auf 3 kriegen. Und dachte ich mir, naja gut, das ist ja okay. Dann bin ich ja so ein Jack of all trade, mach all meine Skills hoch. Ich habe ja mehr Skillpunkte, dann geht das bestimmt gut aus. Ja, Pustekuchen. Das hat dafür gesorgt, dass ich zwar relativ weit breit aufgestellt war, aber dann hatte ich das Problem, dass ich irgendwann trotz allem nicht wirklich so viel Schaden gemacht habe und in den ganzen Dialogoptionen mich weder Kämpfe vermeiden konnte, weil ich mich gut rausreden konnte und sowieso bei den ganzen skillbasierten Dialogchecks war ich auch immer zu schwach, weil ich mich nicht spezialisiert habe. Das heißt, egal was ich gemacht habe, ich hatte diesen Punkt irgendwann erreicht, wo die Kämpfe unglaublich schwer geworden sind. Ich in einer Tour draufgegangen bin, weil ich nicht genug Schaden gemacht habe. Und ich auch Dialoge und Questreihen nicht so erledigen konnte, wie ich wollte. Und das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, dass ich einmal komplett neu angefangen habe. Nach der zweiten Welt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft. Also das ist jetzt kein... Das Spiel ist vorbei, aber es wird deutlich, deutlich schwieriger und deutlich, deutlich anspruchsvoller und ich finde, es verbaut einiges an Rollenspiel. Nicht am spielerischen, aber am Rollenspiel an sich.
Mhm.
Und das hattest du ja auch, nachdem ich dir, du hattest ihn ja genommen, ich hatte dir ja davon erzählt und dann kam ein Oh.
Ja, genau. Da hatte ich den gerade wahrscheinlich eine halbe Stunde und war auch davor schon am Überlegen, ob ich den auch nehmen soll und ich habe dann aufgrund deiner Erfahrungen dann neu gestartet, weil ich auch schon angefangen habe zu spüren, dass das schwer werden könnte. Weil, wie du sagst, ich konnte dann Dialogoptionen oder verkürzte Wege oder was auch immer nicht wahrnehmen, hatte dann trotzdem Probleme im Kampf. Und ich, im Endeffekt ist auch, wenn ich nochmal so überlegt habe, dann der Punkt, der ist ja auch schön und gut. Ich wusste aber zum Beispiel von vornherein, dass ich niemals Nahkampf spielen werde. Und ich muss ja aber trotzdem dann in Nahkampf rein skillen und verbauen mit, dann habe ich zwar extra Punkte, aber ich muss da dann jedes Mal da den reinsetzen, so dass ich wahrscheinlich trotzdem wahrscheinlich effektiv Minus mache und niemals in der Situation mich entscheiden kann, zum Beispiel, okay, ich will jetzt zwei Punkte ins Sprechen setzen. Das ging halt nicht, sondern ich musste dann in Nahkampf gehen, auch wenn ich es nicht wollte. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich auch nochmal neu angefangen habe, bevor ich mich ärgere. Und jetzt habe ich halt einen Charakter gebaut, der deutlich, deutlich spezialisierter ist. Und das macht es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt leichter, aber macht mir trotzdem direkt schon mehr Spaß, weil so cool wie ein Charakter wirkt, der jetzt alles kann, wie du sagst, verbaut einer so ein bisschen das schon. Aber der hat auch keine Identität, finde ich. So, das kommt auch dazu. Also man kann halt erstmal quasi nichts, man kommt nirgendwo rein und sowas. Und ich spiele das Spiel, das Thema hatte ich dir ja auch schon mal genannt, so ich versuche so ein Spiel immer wirklich wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen. Wirklich ein spezialisierter Charakter. Ich versuche mich so zu verhalten, nicht wie ich da den größten Vorteil draus ziehe, sondern wie sich dieser Charakter verhalten würde. Und ja, wie verhalte ich mich denn, wenn ich einfach alles mache? So, also ich kann das gar nicht spielen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, dann neu zu starten. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch auf einen, also ich habe die gleiche Herangehensweise wie du. Ich überlege mir auch mal, was ist das für ein Charakter? Und bei mir war es dann der typische Smooth Talker, der sich überall rausredet und wenn es hart auf hart kommt, halt die Pistole zückt. So ein bisschen dieser Han Solo Scoundrel Typ. Und also ich komme nachher noch zu meinem dritten Durchlauf, den ich jetzt gerade habe, der ganz, ganz anders ist. Aber den habe ich bei solchen Spielen immer mindestens einmal, aber dazu eben gleich mehr. Jetzt können wir vielleicht auch mal ein bisschen auf das Gameplay an sich eingehen. Wir bewegen uns durch die Welt relativ frei. Wir kriegen Quests, folgen per Questmarkern dorthin und irgendwann kommt es zum Kampf. Das passiert relativ häufig. Und dann haben wir entweder Nah- oder Fernkampfwaffen. Und ich muss sagen, das Gunplay ist tatsächlich im Vergleich zum ersten Teil wirklich gut. Ja. Man kann richtig gut auch mit Skill einiges ausholen, also Skill im Sinne von, ich habe Shooter gespielt und kann gut zielen und dergleichen. Wenn ich jetzt noch den passenden Skill im Spiel oben habe, mache ich natürlich noch mehr Schaden, was auch noch sehr hilfreich ist. Was so mittelmäßig gut funktioniert, ist der Nahkampf. Der ist aber auch noch besser als in Teil 1. Theoretisch gesehen kann man da nämlich auch gegnerische Attacken blocken und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass man auch im normalen Modus teilweise ziemlich viel an Schaden frisst, bin ich im Nahkampf sehr oft gestorben, weil ich manchmal gar nicht schnell genug an die Gegner ran bin, beziehungsweise wenn Scharfschützen mit im Spiel waren und ich meine Begleiter nicht schnell genug auf die gejagt habe, ich echt meine Probleme hatte. Mit Ausnahme auf die Option 3, auf die ich nachher zu sprechen komme, da bin ich mittlerweile ein unbesiegbares Bollwerk mit einem Elektrohammer in der Hand, aber das ist so ein bisschen das System ausgespielt. Aber hast du auch so empfunden, wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch? Der Nahkampf war auch nicht so deins, oder?
Ich habe den jetzt im zweiten gar nicht getestet, muss ich ja ehrlich sagen. Aber ich habe es halt im ersten, da hatte ich ersten Charakter, da habe ich auch zweimal oder einmal neu angefangen, zweimal gespielt. Da habe ich nämlich einen Charakter, der voll auf Nahkampf war. Und ich habe dann wirklich in einer halben Stunde gedacht, ey, das Nahkampfsystem ist ein bisschen crap. Das gefällt mir nicht. Ich spiele es sehr ungern. Und bevor ich mir das Spiel dadurch jetzt verbaue, lasse ich es sein. Und ich habe befürchtet, dass es im zweiten Teil auch so ist. Und das klingt sehr danach, als ob ich recht behalten sollte.
Es ist nicht ganz so schlimm wie im ersten Teil. Allein dadurch, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel diese Stärke Brawler hast und Gegner umrennen kannst, kannst du dir immer noch so ein bisschen ja Freiraum verschaffen und die Gegner auf Abstand halten. Aber das Blocken ist ein bisschen clunky. Ich habe immer nicht so richtig das Gefühl gehabt, wann blocke ich gerade hier effektiv, wann nicht. Man kann mit einem Perk zum Beispiel auch noch einen perfekten Block, wie bei den Souls-Spielen, freischalten, wo der Gegner dann betäubt ist. Aber das wirkte alles irgendwie so ein bisschen nicht so fluffig und nicht so flüssig wie das Gunplay. Das hat viel, viel mehr Spaß gemacht. Und dann ansonsten hat man noch die Klassiker. Man kann mit Granaten verschiedene Granatsorten um sich werfen. Man hat experimentelle Waffen. Später kommt zum Beispiel auch noch mal eine Shrink Ray. Das ist ziemlich witzig. Also es kommen auch noch deutlich exotischere Waffen mit ins Spiel. Und man hat sogenannte Gadgets. Die kann man per Knopfdruck starten und sind ja Spielereien, die man im Laufe des Spiels findet. Das erste, was man kriegt von Anfang an, ist so ein zeitverlangsamen Modus.
Ja, dann wie im ersten Teil, ne?
Genau.
Da hat man den Rauch.
Ja, genau. Und dann kriegt man noch einen Säurespritzer mit, auf, falls man heimlich Leute umbringt und die Leichen vernichten möchte und so weiter und so fort. Also da kommen im Laufe des Spiels auch noch einige dazu. Ich habe da jetzt gegen Ende, glaube ich, 6 oder 7 Gadgets gehabt. Kommt, glaube ich, hin, oder 5 oder 6, egal. Auf jeden Fall einige, zwischen denen ich hin und her schalten konnte. Und ja, also das Spiel bleibt sich in der Hinsicht sehr, sehr prinzipientreu und wagt jetzt auch keine großartigen Ausbrüche aus dem klassischen Genre-Standard. Also in der Hinsicht ist da wenig Neues. Das Floor-System, finde ich, ist originell, nutzt sich aber relativ schnell ab, weil es auch gar nicht so viele Floors gibt. Und einen Großteil habe ich auch einfach ignoriert, weil mir da der Nachteil viel zu groß war, anstatt jetzt irgendwie die Vorteile in Kauf zu nehmen. Und ja, ansonsten ist es halt, wie du schon gesagt hast, Outer Worlds 2 ist mehr vom Gleichen, was aber nicht schlecht ist, denn ich spiele dieses Spiel unglaublich gerne.
Und ich muss noch mal sagen, gerade bei den Flaws und sowas, da stimmt vielleicht verhältnismäßig nicht immer unbedingt das Balancing, aber ich möchte trotzdem mal betonen, wie gut ich das System an sich finde, weil ich finde, in einem Rollenspiel gibt's nichts Langweiligeres, als wenn ich meine 2 Punkte von 11 auf 13 auf Geschicklichkeit setze und 5,7% mehr Schaden mache.
Ja, definitiv.
Also das ist halt so, ja, okay, zeig mir doch, was ich besser mache. So, ich möchte wissen, wenn ich eine Charakterprogression habe, so, wo, was, also, ne, ich will nicht einfach nur eine Wertesteigerung haben, sondern was in der Hand haben. Und deswegen dieses Floor-System und gerade auch, dass du halt immer, wenn du zum Beispiel eine richtig geile Fähigkeit bekommst, die deinen Charakter potenziell overpowered machen könnte, dass das dann immer dafür sorgt, dass du auch eine negative Seite hast, mit der du dich rumschlagen musst, finde ich im Kern ist das beste Rollenspielsystem, was man haben kann. Also das ist einfach keine Fähigkeit zu haben, die dich einfach nur nice macht, sondern wie im echten Leben, alles hat seine Vor- und Nachteile.
Ja, aber das ist ja wiederum nicht ganz so konsequent. Das wäre ja cool, wenn sie das so richtig konsequent umgesetzt hätten. Aber es gibt insgesamt, ich glaube, nicht mal 10 Flaws.
Ach, so wenig sind das?
Es sind nicht viele, nee. Und die sind,
okay, ich dachte, das wären deutlich mehr.
Nee, sind es nicht. Deswegen, die sind zwar in ihren jeweiligen Bereichen und Spielbereichen kommen die auf, aber sie hätten es eigentlich noch ein bisschen konsequenter umsetzen können, meiner Meinung nach.
Ja, das ist sehr schade. Also da hätte man viel, viel mehr Zeit reinstecken sollen, um da ganz viele Spielweisen abzudecken und ja, mögliche Wege zu erschaffen. Also das ist ein bisschen so eine verpasste Chance.
Ja, ich kann es nicht genau sagen, wie viele es exakt sind. Ich habe mir mal einen Wikipedia-Artikel dazu angeguckt, wo die Übersicht da war und dachte mir dann aber auch, ui, nicht ganz so viel. Ich glaube 10, also unter 10 oder drunter. Mehr sind es nicht. Und wenn man möchte, kann man das System theoretisch auch ein kleines bisschen brechen, aber das kann man ja immer irgendwie, das will ich nur mal kurz am Rande erwähnen. Ich habe dann mir die gleiche Frage gestellt, die ich mir bei jedem Open-World-Rollenspiel gestellt habe. Was passiert, wenn ich jeden einzelnen NPC niederschieße? Und das ging in Outer Worlds 1 schon. Und das geht in Outer Worlds 2 auch. Und das finde ich, also nicht, dass ich das jetzt geil finde und mir irgendwie abhebel, dass ich jetzt jeden umbringe oder da große Befriedigung draus ziehe, aber ich wollte mal sehen, geht das? Und theoretisch kannst du wirklich jeden einzelnen NPC inklusive Questgeber und Obersheriff aus den jeweiligen Städten und Gebieten und Fraktionen kannst du umbringen. Und du findest dann immer noch irgendeinen Gegenstand, der dich dann in der Questlinie weiterbringt.
Also du softlockst dich nicht dadurch.
Nein, du kannst dich nicht aussperren. Und was so richtig geil ist, ich habe ja schon den Nachteil oder den Perk Psychopath erwähnt, wo man ja stärker wird, wenn man einen Negativruf hat. Da gibt's noch einen Nachfolge-Perk. Und zwar ist das, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, ich glaube Massenmörder. Ja, Serial Killer. Und das heißt, immer wenn du einen menschlichen Charakter tötest, besteht eine so und so viel prozentige Chance, dass du sein Herz entfernst und kriegst dadurch permanent +2 dauerhaft Leben. Wenn du das bei Leuten machst, die nicht zurückangreifen, also Zivilisten oder sonst irgendwas, dann ist die Chance bei 100%. Das heißt, Ich habe mir in dem ersten Stadtgebiet kommst du in eine Siedlung, die vom Protektorat ist und die mittlerweile sich vom Protektorat gelöst hat und eigentlich friedlich ist. Und da haben wir gedacht, naja gut, jetzt probiere ich's. Hab dort angefangen, alles niederzuschießen und das war echt ein Krampf, weil die sind ja auch, du kriegst ordentlich Gegenwehr, aber hab's dann geschafft, mich da so durchzuhauen und mit jedem Zivilisten, den ich gekillt hatte, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich muss das nochmal sagen, ich habe keine Serienkiller-Affinitäten im echten Leben.
Ja, ja, ja.
Jenny kann es bestätigen, die gerade nicht da ist, um das zu bestätigen. Mhm. und habe für jeden von denen plus 2 Leben bekommen. Also habe das so durchgezogen, habe das dann auch mit dem Anti-Choice-Stützpunkt dort dann irgendwann geschafft und habe mich da quasi durchgekillt, auch im zweiten Gebiet. Und irgendwann hatte ich so viel Lebenspunkte und hatte mir noch eine schwere Rüstung geholt und habe mir so einen Elektrohammer geholt für den Nahkampf, dass ich mittlerweile überall durchlaufen kann, ohne dass mir irgendwas passiert. Also ich bin quasi ein lebendes Bollwerk und ich glaube, ich habe das Spiel gebrochen, in dem einfach nichts mehr mich umbringen kann.
Ja, das so ein Spieldurchlauf hatte ich bei Cyberpunk tatsächlich. Da habe ich mit diesen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber diese Fäuste benutzt und da war auch einfach, ich habe quasi unendlich Leben regeneriert und stand einfach in Gegnern drin und habe alles auseinandergenommen. Also ist eigentlich so gar nicht meine Spielweise, weil ich auch so ein Dialogmensch bin. Aber ist auch mal witzig. Also macht auch
ja.
Bock.
Ja, es war witzig, betone ich auf wahr, denn ich habe nach der zweiten Welt dann irgendwann festgestellt, das ist stinklangweilig. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt gehe ich wieder zu meinem ursprünglichen Spielstand zurück und beende das Spiel jetzt mal wirklich komplett. Ich bin ja kurz vorm Ende. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass Outer Worlds zwar 100 Save-Slots hat, aber die Autosaves irgendwann überschrieben werden und die Quick-Saves sich auch alle überschreiben. Ja, und jetzt habe ich das Spiel zum dritten Mal neu gestartet.
Also wo nimmst du diese Ausdauer her? Wirklich?
Ich möchte das Ende erreichen. Also ich spiele das jetzt wirklich nur noch in kleinen Portionen, wenn ich wirklich, wirklich Zeit habe. Das ist so ein langfristiges Projekt jetzt. Ich möchte das Ende nochmal erreichen und ich skippe jetzt sowieso die meisten Dialoge und weiß ja, was wo wie ist. Also das, die große Sucherei, wo muss ich hin oder was muss ich sagen, ist jetzt weg. Aber trotzdem, das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wirklich, wir sind das im Jahr 2025 und die Autosaves werden überschrieben und ich komme nicht mehr an meine alten Save-Dateien ran. Muss das sein? Aber ja, muss sein.
Ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, Outer Worlds 2 macht mir unglaublich viel Spaß. Sehr tolles Spiel, toller, genialer, grandioser Humor. Leider halt mehr vom Gleichen. Also mal wer jetzt hier die große Offenbarung spielerisch erwartet, der wird enttäuscht. Da hätte man sich vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Innovation oder dergleichen ja gewünscht. Also ich zumindest ein bisschen hatte ich mehr erhofft. Aber für das, was geboten wurde, hatte ich wirklich viel Spaß mit dem Spiel.
Ja, also kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Zumindest das oder die kurzen Momente, die ich es gespielt habe, vielleicht zu dir. Also ich habe oft gelesen und ich würde dem fast zustimmen, so ein bisschen, also es fühlt sich halt sehr Fallout New Vegas mäßig an und das jetzt nicht im Negativen, sondern es gibt mir einen ähnlichen Vibe, auch wenn es natürlich nicht das Fallout-Universum ist, ganz klar, aber man merkt auf jeden Fall die Handschrift.
Ja, definitiv. Also das merkst du von vorn bis hinten. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube gelesen zu haben, dass Outer Worlds 3 jetzt nicht zwangsweise angekündigt wurde schon, sondern dass sie vielleicht was anderes in der Pipeline haben. Auf jeden Fall haben sie ausgeschlossen, an Fallout New Vegas zu arbeiten. Und man dachte, warum? Jetzt seid ihr doch wieder alle bei Microsoft, jetzt könnt ihr doch an Fallout New Vegas 2 arbeiten. Ihr habt das doch schon so gut hingemacht. Aber naja, gut, okay. Ich kann auch verstehen, wenn sie ihre eigene IPs durchkriegen wollen.
Ja.
Mal gucken, was sie als nächstes machen.
Ja.
Aber bis dahin würde ich sagen, Kim, vielen Dank, dass du mit mir heute über die beiden Spiele gesprochen hast.
Ja, vielen Dank nochmal an Microsoft für die beiden Codes.
Ja, vielen Dank.
Und ich glaube, wir hatten mit beiden Spielen, also kannst du ja jetzt nicht behaupten, weil du weißt nicht, wie Ninja Gaiden ist, aber beide Spiele sind auch so viel Hate, wie ich auf den Game Pass niederregnen habe lassen die letzten Wochen. Das sind zwei super Ergänzungen im Game Pass und solange man vielleicht den Game Pass noch hat, wenn man ihn hat, sollte man auf jeden Fall in beide Spiele reinschauen, wenn man die Genres grundsätzlich mag. Und da macht man nichts falsch mit.
Nö. Und wenn ihr einen von Entwicklern ganz, ganz besonders lieb habt, dann kauft ihr das Spiel auch außerhalb des Game Pass.
Genau.
Und dann bleibt mir nur der übrige Rausschmeißer. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, dann könnt ihr uns einen Gefallen tun. Geht auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns doch eine gute Bewertung. Kommentiert mal ein bisschen was. Empfehlt uns weiter. Das wäre richtig toll. Und ansonsten keinbrotnurspiele.de. Schaut mal vorbei. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es da vielleicht noch die eine oder andere. Psst. Wink, wink, nudge, nudge.
Höre die nächste Folge, um mehr zu erfahren. Und genau. Auch da wird es dann wieder nicht ausgesprochen. Wir ziehen das jetzt durch.
Ja, genau. Folge 100. Wir teasern das jetzt regelmäßig an, bis es soweit ist.
Ja, wir können ja vielleicht schon mal sagen, zur Folge 50 könnte was passieren.
Genau, freut euch auf die Folge 50. Ist ja gar nicht mehr so weit. Das hier wird wahrscheinlich jetzt die Folge 46 sein.
Ja, dann.
Also von daher, macht's bis dahin gut und euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, schöne Arbeit, schönen Feierabend und allgemein einen guten Abend. Tschüss.
Ciao, ciao.